Also so 100, 120.000
Adspend. Ja. Das innerhalb von 2 Jahren, 0 auf 100.000 Euro Adspend im Monat ist schon auf jeden Fall stabiles Volumen.
Ja, Drucksäcke, das ist ein One-Time-Purchase-Produkt. Ihr habt keine wiederkehrenden Kunden, aber wenn man einfach ein sehr geiles Produkt hat, dann kann man auch damit wiederkehrende Kunden bekommen. Wie kann ich am schnellsten meinen Umsatz anheben mit dem geringsten Aufwand?
Herzlich willkommen zurück. Ich habe heute zwei absolute Ecosa-Legenden dabei, und zwar den lieben Leander und den Karl von Oettinger. Ich muss gleich eine Sache vorweg sagen, ich bin ein ganz großer Fan von euch beiden. Ich glaube, ihr wisst es eh. Immer wenn ich euch sehe, ja, dann bringt ihr mir ein Lächeln aufs Gesicht. Aber das liegt wahrscheinlich an der recht witzigen unternehmerischen Beziehung, die wir inzwischen pflegen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, euch heute hier am Start zu haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal Revue passieren zu lassen, was die letzten Jahre so abging. Ich meine, es sind jetzt, wie lange ist es her, seit wir uns kennen?
Ich glaube, wirklich 3 Jahre, also seitdem wir gestartet sind. Oder schon
seitdem ihr gegründet habt, ja. Insofern, ich freue mich total. Erzählt doch mal kurz, wer seid ihr? Was verkauft ihr für Produkte? Und warum seid ihr eigentlich so erfolgreich inzwischen?
Wir sind Oettinger. Wir machen Rucksack-Fahrradtaschen und wir haben damit angefangen, oder unser Hauptprodukt ist einfach eine Kombination aus Rucksack und Fahrradtasche, die man super schnell vom einen ins andere umwandeln kann, was es noch nicht gibt. Und da haben wir so ein System entwickelt, was wir auch patentiert haben. Und das verkaufen wir größtenteils online über unseren eigenen Online-Shop.
Richtig geil. Ihr habt gestartet vor 3 Jahren, war ja ein Kickstart mit der Höhle der Löwen damals. Da seid ihr 4, 5 Monate davor seid ihr schon gestartet bei uns, ne? Wir haben eigentlich dann damals sozusagen einmal kurz Product Market Fit validiert, einmal kurz CRO, CRM, die ganzen Vorbereitungen, und dann ging es richtig Höhle der Löwen eigentlich direkt los. Das war ja so der Kickstart, den ihr damals hattet, ne?
Ja, total. Also es war auch gut, dass wir vorher schon Kontakt hatten, weil dann wussten wir schon ein bisschen was über Marketing so. Und konnten auch nach Höhle der Löwen halt direkt irgendwelche Höhle der Löwen-Ads, die halt damals, ich weiß nicht noch, hatten wir immer so ein 10er ROAS oder so, auf die Höhle der Löwen-Ads, und wir haben uns aber nicht getraut, weiter zu skalieren. Und man muss auch sagen, wir hatten dann auch keinen Stock mehr.
Ja, wir hatten irgendwie beim Peak so 2000 Pre-Orders und die Leute mussten 3 bis 4 Monate warten. Also wir hatten jetzt auch gar nicht die Kapazität, aber wir konnten auf jeden Fall so richtig krass diesen Höhle der Löwen-Schub so dann noch 3, 4 Monate danach die ganze Zeit durchspielen und so die Welle reiten, weil wir das halt in den Ads gut aufgreifen konnten, und dann war es eigentlich recht easy im Marketing. Da waren wir eigentlich dann immer nur bei der Ware, also beim Stock immer gelimitet.
Ja, ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich die ganze Zeit dieser Out-of-Stock-Presale-Cycle, den wir eigentlich die ganze Zeit hatten, ne? Wie lange ging das? 1,5 Jahre, 2 Jahre oder so?
Ja, wirklich so lang. Und tatsächlich kommen wir auch jetzt immer noch in die Bredouille, so. Also weil wir fordern schon so viel immer, wie die Liquidität zulässt, aber dann haben wir trotzdem manchmal keine Taschen mehr.
Ja, momentan sind auch ein paar Taschen ausverkauft. So, also obwohl wir das Problem kennen und immer versuchen, mehr und mehr zu ordern, immer wieder out of stock.
Richtig geil. Fahrt ihr inzwischen super, super, bitte?
Ich wollte sagen, nur kein Marketingproblem, sondern nur immer irgendwie Stock.
Immer. Ja, voll. Ja, aber ist ja super spannend bei euch auch dieser Zyklus. Deswegen sage ich auch immer, das Höhle der Löwen vorbereiten und nachbereiten ist ja super spannend, weil wenn man einmal in diesen Zyklus reinkommt, klar birgt das immer gewisse Opportunitätskästen, wenn man sold out ist, aber es kommt halt gerade auch bei einem Case wie einem AOV, wie eurem, relativ schnell dann immer dieses Momentum zustande, dass die Leute, wenn dann Back in Stock kommt, direkt eine Kaufentscheidung treffen, weil sie Angst haben, es wieder zu verpassen. So. Und dieses Pendel, das haben wir ja irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre lang ausgependelt die ganze Zeit und euch damit eigentlich relativ gut auf die Strecke bekommen. Insofern geht natürlich nicht ohne grandiosen Product Market Fit. Ich sag auch immer, eure Story und das Produkt ist natürlich eigentlich auch kriegsentscheidend in der ganzen Equation. Insofern ist das richtig geil. Aber erzählt doch mal, also nachdem ihr euch so eingependelt habt, beziehungsweise, ich meine, diese 1,5 Jahre tatsächlich back and forth, jetzt sitzt ihr inzwischen in Köln, war's, ne? In Köln, habt euer eigenes Office, die ersten Mitarbeiter sind geheiert, so, wie war das für euch?
Ja, also sehr cool, vor allem heute waren irgendwie das erste Mal 7 oder 8 Leute im Büro. Das ist schon ein Unterschied zu wie wir vor 2 Jahren.
Ja, also es ist cool, dass man jetzt in so einem richtigen Team arbeitet. Vorher waren ja einfach nur Leander und ich, wir saßen uns gegenüber den ganzen Tag da an unserem Laptop, und jetzt ist so wirklich um uns rum sitzen viele Leute, man merkt so richtig das, was passiert. und dass auch so die Weichen des Unternehmens noch deutlich besser gestellt sind. So, wir merken so, ja, wir machen Profite jetzt mehr, also mehr so, das Unternehmen wächst wirklich und wir bekommen alles mehr besser in den Griff. Das macht viel Spaß.
Ja, ja. Und vor allen Dingen merken wir jetzt auch so, jetzt haben wir es auch wirklich mittlerweile verstanden, wie man wirklich das Controlling macht, wie man guckt, dass man irgendwie positiv ist oder immer jeden Tag CM3 macht. Haben auch immer mehr, ich glaube, über die letzten 3 Jahre halt auch immer mehr gelernt, so, ja, was sind Ads, die funktionieren, haben ich unsere Zielgruppe kennengelernt, auch über die Typeform immer weiter irgendwie neue Angles entwickelt. Oder auch beispielsweise, dass wir irgendwie nach einem Jahr haben wir dann herausgefunden, 25% unserer Kunden sind Lehrer und Lehrerinnen. So, und dann mussten wir das durch die Typeform und konnten genau deren Pains halt immer wieder anspielen, so. Und dadurch konnten wir dann auch nochmal viel schneller wachsen. Das war geil.
Das ist mega nice. Was läuft hier gerade monthly Ad Spend jetzt gerade? Ist ja eigentlich jetzt so Saison gerade bei euch, oder?
Oh ja. Ja, also ich glaube jetzt, also so 100.000, 120.000
Ad Spend. Ja. Mega. Ich meine, das innerhalb von 2 Jahren, 2,5 Jahren, 0 auf 100.000 Euro Adspend im Monat, ist schon auf jeden Fall stabiles Volumen. Vor allem, habt ihr nicht jetzt erst die erste Marketing-Mitarbeiterin geheiert? Ist ja jetzt erst die erste, oder?
Heute den ersten Tag.
Ja. So, also kann mir keiner erzählen, dass man nicht 100.000 Adspend nur mit den Foundern durchjagen kann. Das funktioniert schon auch, ne?
Ja.
Insofern, ja, very strong.
Ja, und vor allen Dingen haben wir gelernt, so, es ist gar nicht so kompliziert, wenn man es halt einmal richtig geblickt hat, so, dass halt vor allen Dingen so über das Kundenverständnis und die Creatives geht, so, dass halt dieses so, wenn man immer angelabert wird, so irgendwelchen Kampagnen-Trash, so, dass es halt nicht stimmt, also beziehungsweise bestimmt kann man da noch was rausholen, aber so, wir haben herausgefunden, was für uns funktioniert und man muss es nicht so ultra komplex machen, irgendwelche komischen Kampagnen aufbauen, sondern einfach seine Zielgruppe verstehen und Ads rausballern.
Ja, und wir haben, glaube ich, auch gemerkt, vor allem jetzt haben wir eine neue Version von der Tasche rausgebracht, die nochmal irgendwie ganz viele Verbesserungen mit sich bringt. Und wir merken auch einmal, was Produkt wirklich für einen Hebel hat. Also Produkt hat wirklich den allergrößten Hebel, weil jetzt sind wir irgendwie 15 Euro pro Produkt runter den CRCs gekommen, für dieselbe Tasche mit demselben AOV. Das heißt, wir machen viel, viel mehr Profit damit und können viel besser skalieren, weil wir einfach ein besseres Produkt haben, was einfach direkt die Kunden mehr überzeugt. Und ja, das merkt man einfach, wie krass Produkt, wie entscheidend das ist. Und deshalb ist das auch wir haben vor 6 Jahren die erste Tasche genäht, war das auch von Anfang an so unser Kern. So, wir wollen die besten Produkte machen.
Ja, und auch jetzt mit der neuen Version merken wir das ja auch so im Kundensupport oder so. Die Leute schreiben und so, ja, das ist genau das, was ich mir an Änderungen gewünscht habe und so. Und wollen dann dieses Produkt so richtig krass haben, weil sich auch die Kunden so abgeholt fühlen, obwohl sie manchmal gar keine neue Tasche brauchen. Das ist jetzt natürlich nicht so nachhaltig, aber kaufen sie eine neue Tasche, weil einfach die das Produkt schon sowieso geil finden und dann so diese letzten Änderungen, um das Produkt perfekt zu machen, wo wir auch nochmal viel Zeit und sehr viel Geld reingesteckt haben, bringen dann aber trotzdem nochmal diese letzte Einwandsbehandlung bei Neukunden, aber auch bei bestehenden Kunden, dass sie sagen, ich kaufe nochmal die Tasche.
Ja, ja, das ist wirklich geil. Wir haben jetzt irgendwie Kunden, die haben 4, 5 von unseren Taschen, wo man normalerweise sagt, ja, ihr habt Rucksäcke, das ist ein One-Time-Purchase-Produkt. Ihr habt keine wiederkehrenden Kunden, aber wenn man einfach ein sehr geiles Produkt hat und das immer wieder noch weiter verbessert, dann kann man auch damit wiederkehrende Kunden bekommen.
Ja, ich kann mich auch erinnern, irgendwann habt ihr mal so ein Reel gepostet, wo ihr, glaube ich, beim Supplier wart und da war irgendwie eine so eine Schraube nicht richtig drin oder also so marginal, wirklich so Mini-Poops oder sowas, wo ihr dann wirklich so 40 Sekunden Reel gemacht habt, wie das dann anders sein muss und das muss genauso rein. Ihr seid halt auch, was Produkt angeht, absolute Fanatiker. Ich finde, man hat das damals auch gemerkt bei der Höhle der Löwen-Ausstrahlung, glaube auch einer der Gründe, weswegen das so gut funktioniert hat, ist einfach eure Story und man merkt halt auch einfach, dass ihr Product Guys seid. So. Und das stimmt absolut. Also hatte ich auch vorhin schon gesagt, ich glaube, ohne dieses grandiose Produkt und die Art und Weise, wie ihr das rüberbringt, wäre das im Marketing, glaube ich, bei weitem schwieriger. Also insofern, finde ich richtig geil. Und ihr investiert ja auch so viel Zeit. Also ich glaube, das muss man immer mal in Relation setzen. Wie lange habt ihr jetzt für den Launch, den wir jetzt vorbereitet haben? Das war in der Produktentwicklung. Ich glaube, das erste Mal habt ihr vor einem Jahr schon irgendwie sowas erzählt, oder?
Ja, also länger. Wir entwickeln das eine Produkt, also den Flip hier in der Mitte, seit 6 Jahren. Und die neue Version haben wir seit einem Jahr entwickelt, so, obwohl das nur kleine, also gefühlt kleine Änderungen sind.
Über ein Jahr sogar, bis es dann bei uns war.
Den kleinen haben wir irgendwie hier 3 Jahre entwickelt, obwohl der jetzt auch nicht groß anders aussieht.
Ja, weil man irgendwie unzufrieden ist und dann irgendwas nicht passt so. Und wir waren zum Beispiel auch jetzt, waren wir nochmal für 3 Tage in Vietnam bei unserer Produktion, haben da auch größtenteils die Produkte durchgesprochen waren in der Produktion, haben die Qualität gecheckt und so. Das heißt, wir sind halt so auch 2-mal im Jahr ungefähr sind wir vor Ort und so. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Produkt, was man auf Alibaba sourced. So. Mhm. Ja.
Ja, also für alle, die sich dafür interessieren, was die Jungs machen. Ich glaube, bei euch auf dem Instagram-Profil habt ihr ja super viel Insights und so kleine Reels und Vlogs eigentlich schon fast zwischendrin immer mal gedreht, ne? Von euren Trips und was ihr dann in der Produktentwicklung macht, ist ja wirklich super stark. Vor allem, was ich auch immer sehr strong finde. Wie alt seid ihr 2 Jungs jetzt gerade?
Also Karl ist jünger, Karl ist 21 und ich bin 22.
Ja, so. Das ist halt wirklich einfach grandios. Ja. Wie fühlt es sich an, mit 21 und 22 jetzt 8 Mitarbeiter im Büro zu haben und eine Multimillionen E-Commerce-Marke?
Alles gut.
So geil.
Nein, wir sehen es jetzt noch nicht so krass und wir sind halt, denken halt auch immer noch, dass wir sehr am Anfang sind und wir und die nächsten Jahre haben, was dann auch kommt, viel krasser wird, als was gerade ist.
Und ich glaube, wir sind uns auch bewusst, dass das auch alles sehr schnell wieder kippen kann und umschlagen kann. So. Also es läuft momentan sehr, sehr gut. So. Wir sind sehr happy und es geht die ganze Zeit nach oben. Aber so, ich mache mir schon immer bewusst, so, es kann auch immer vorbei sein, wenn irgendwie, also bei uns, so, wenn mal eine komplette Produktcharge kaputt ist oder ein Container vom Schiff fällt, würde uns das so weit zurückwerfen. Und das sind ja Dinge, die einfach passieren können. Ja, aber macht schon Spaß.
Ja. Ist auch, glaube ich, der Punkt. Ihr seid im Game for the long haul. Ihr habt einfach eine sehr nachhaltige und langfristige Perspektive immer. So, das wertschätze ich auch sehr. Und ist, glaube ich, auch einer der Gründe, so diese Bescheidenheit, die ihr da an den Tag legt, weswegen ihr überhaupt so erfolgreich geworden seid, weil ihr halt nicht den kurzfristigen Marshmallow haben wollt. Ihr haltet sozusagen die verspätete Belohnung haltet ihr aus. Und das, obwohl man ja sagen könnte, so mit 21, 22, so, ganz ehrlich, was macht man da normalerweise? Da ist man auf Festivals, da ist man hier, da ist man da. Ich meine, ihr gönnt euch da sicherlich auch eure Auszeiten, ja. Aber am Ende seid ihr euch da schon extrem über eure Verantwortung und auch diese ganzen Themen als Arbeitgeber, ja, bewusst habt da jetzt ein Team, ne? Also insofern ist das ja schon super spannend. Wie ist das so für eure Mitarbeiter? Die sind aber auch alle relativ jung inzwischen, oder? Also ihr seid alle recht jung, gell?
Also die sind alle auf jeden Fall unter 30, so. Und genau, also man merkt auch keinen Unterschied zwischen uns und denen und wir zahlen uns auch nicht mehr Gehalt aus als denen. So, deshalb ist das alles auf einer Ebene und wir müssen auch gerade nicht mehr Gehalt haben oder auch mehr verdienen. So, wir sind halt im Studentenalter und so leben wir auch ein bisschen.
Ja. Wir geben dann vielleicht hier und da mal mehr aus, so, aber so, wir wohnen auch beide in der WG und so und leben da, haben jetzt ganz kein Leasing-Auto über die Firma geholt, sondern dadurch, dass unsere Freunde auch alle Studenten sind, wir hängen ganz normal mit denen ab und wir gehen auch mit denen raus, laufen und auch auf Festivals und so. Also natürlich, wir sind viel im Büro, arbeiten viel, aber wir machen auch Sachen, die normale 21-Jährige machen, vielleicht hier und da mal ein bisschen weniger, aber ist schon okay.
Ich finde es spannend, weil, also ich habe ja auch mit 17 das erste Mal gegründet, also relativ früh angefangen und bei mir war es dann schon so, dass ich dann mit Anfang, Mitte 20, so der Dreh, so 22, 23, hat sich schon dadurch, dass bei mir auch der ganze Freundeskreis studiert hat und man als Unternehmer natürlich irgendwie andere Herausforderungen hat, haben sich die Fragestellungen so ein bisschen geändert, ne? Also bei mir war es dann schon auch so, dass man dann halt irgendwie, also es gab dann wie so 2 Freundeskreise. Ich hatte so den Unternehmerfreundeskreis und ich hatte so meine alte WG-Freundeskreis und das waren schon immer ganz andere Urlaube, die man dann hatte und ganz andere Problemstellungen auch so. Mit der alten WG war es dann immer so, ja, hey, wollen wir nicht vielleicht lieber ins Airbnb gehen statt ins Hotel so und ja, wir würden heute gern zu Hause kochen, ja, und lass uns doch nochmal einkaufen und mit den ganzen Unternehmerfreunden war es halt dann so, ja, okay, also wir gehen in dieses Hotel, wer kümmert sich um Mietwagen, wer macht dies, wer macht das, wer macht jenes und das ist dann immer so. Dieser Lebensstandard unterscheidet sich natürlich dann irgendwann langfristig, vor allem wenn man dann mal die Dinge auch wie irgendwelche Masterminds oder so, dann geht man in coole Locations, kann das auch mal von der Steuer absetzen. Also es sind ja schon andere Themen, die man dann so auf dem Tisch hat. Oder ist euch das nicht schon auch irgendwie auf eine Art aufgefallen?
Ach, noch nicht so,
noch nicht so krass. weil, ja, also wir haben auch nicht so viele Freunde in unserem Alter so, ja, die Unternehmer sind. Also
spannend, Freunde, okay,
sind alle. Genau, also wir haben nicht so viele Freunde, die Unternehmer sind in unserem Alter. Wir, ja, verstehen uns, glaube ich, einfach so sehr gut mit unseren Freunden und haben auch keinen Bock, die ganze Zeit in der Freizeit irgendwie neben 20 anderen Typen zu sitzen, die uns über ihren irgendwie ihren CRC und ihren AOV den ganzen Abend voll labern, sondern
also geil.
Nur manchmal, nur, ja, zweimal.
Sehr nice. Ja. Bei uns im Call dann zu schnell. Das reicht dann schon, ja. Mit Nico und Niklas Reck sprechen, ist dann schon genug.
Ja, das ist immer lustig. Mit den richtigen Profis, ne?
Ja.
Also, deswegen geht das bei uns noch. Also, ich merke schon manchmal so, dass man vielleicht Sachen macht, die man jetzt nicht unbedingt machen würde, wenn man studiert. Aber jetzt nicht so, dass das jetzt komplett anders ist als mit meinen Freunden.
Ja, ist auch spannend. Da bin ich total gespannt, wie sich's noch entwickelt, wenn ihr jetzt so erwachsen werdet. Irgendwann trennt sich dann so die Spreu vom Weizen, wenn man dann mal 30 ist. Dann ist dann irgendwann so, okay, dann haben die Leute auch studiert. So, die fangen dann an zu arbeiten. So, die kriegen Kinder. So, man kommt dann so in dieselbe Situation. Aber die einen haben halt irgendwie schon 15 Jahre in eurem Fall dann ein Unternehmen aufgebaut, die anderen nicht. Und dann ist es schon relativ spannend, mal zu sehen, wie so die Lebensmodelle sich verändern und so. Also insofern ist ja super spannend. Ich habe gerade voll die Flashbacks an früher, um ehrlich zu sein. Echt krass. So ist auch schon echt lange her. Auch eine 3 schon vorne. Naja, ansonsten, woran arbeitet ihr aktuell? Was ist bei euch aktuell so der Stand?
Also jetzt wirklich viel so neue Mitarbeiter. Also wir haben die letzten 2 Monate 5 neue Leute. Und dann irgendwie da auch dann Strukturen aufbauen und irgendwie gucken, wie schafft man es, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch produktiv arbeiten und irgendwie, dass man einen guten Mittelweg findet zwischen irgendwie, die haben sehr viel Freizeit und also oder können sich das frei einteilen und irgendwie man weiß trotzdem, was sie machen. Daran arbeiten wir und natürlich weiter neue Produkte, Produktverbesserungen. Ja, und bei den großen nehmen. Und Stock, wie können wir mehr Stock uns finanzieren?
Also klassische Unternehmer-Struggles sozusagen.
Ja, geil. Also ich glaube, jetzt sind wir so an so einem Punkt, wo wir jetzt so ein bisschen in unsere Unternehmerrolle nochmal weiter reinwachsen müssen und halt auch schauen, so nicht nur also so Leute anstellen, sondern dass es dann halt auch funktioniert, was sie machen und dass wir nicht in 3 Monaten da stehen und merken, okay, da kommt ja gar nichts mehr rum so. Mhm. Aber ich glaube, momentan haben wir es ganz gut im Griff, aber langfristig, dass das auch so bleibt, da arbeiten wir viel dran.
Ja. Voll. Ja, da, ich glaube, wann war das jetzt irgendwie vor 6-7 Wochen erst, wo wir die ganze Creative Factory jetzt mal durchstrukturiert haben, bevor jetzt die erste Mitarbeiterin anfängt? Was hast du denn da so getrieben? Magst du uns nochmal abholen?
Angefangen, oder wir haben auch Anfang des Jahres mal angefangen, einen Google Workspace uns zu holen.
Hack. So, meldet euch für den Tipp.
Und dann mal ein Projektmanagement-Tool oder Asana, dass man mit mehr Leuten auf die Ads zugreifen kann und dass man klar macht, wie machen wir eigentlich Briefings, wie schreiben wir Copies und welche Schritte braucht es überhaupt und wer übernimmt welchen Schritt, also wer schreibt die Copies, wer schickt die Briefings raus, wer schneidet die Videos, wer lädt sie hoch und wie beginnt der Prozess von vorne. Ja, das ist so ein bisschen prozessualisiert. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da immer mehr Aufgaben und Prozesse formulieren können und dann das weiter strukturieren können, auch für andere Aufgaben.
Nicht nur für okay. Wie viele Assets kriegt ihr jetzt gerade raus? Wo steht ihr jetzt aktuell?
Ja, also die hat jetzt gerade erst angefangen. So. Also deshalb sind wir noch nicht so weit. Also deshalb, keine Ahnung, wir filmen so 2 Ads, 5 hoch, also 10 vielleicht die Woche.
Ja.
Momentan. Ja,
40.
Ja, ich hoffe, das wird jetzt mehr. Aber wir waren jetzt ja gerade in Vietnam, da haben wir eine richtig gute Ad in der Produktion gedreht, wo ich an der Nähmaschine sitze. Die wird gerade geschnitten. Da High Hopes on this one.
Ja, das ist immer so funny, Lerner, immer wenn du im Call bist, wir haben immer mindestens eine dumme Idee. Was ist mir noch eine dumme Idee immer dabei? Ich kann mich auch noch erinnern, war das nicht irgendwas mit dem Weihnachtsmann auf dem Fahrrad oder so? Habt ihr das eigentlich noch
gesagt? Ja, doch, gut, genau, gut funktioniert,
performt, ja. Ja, sehr gut.
Das muss ich ein bisschen zum Affen machen in den Ads, aber das funktioniert, also einfach so, hast du ja auch gemacht viel. Aber dieses Humorvolle, so dieses Sympathische, oder wir haben auch eine, er hat von unserem Produktentwickler, wo man einfach merkt, er ist so ein bisschen schüchtern vor der Kamera, aber macht so lustige, kecke Sprüche. Und die hat 200 Kommentare und läuft seit einem halben Jahr durch und hat jetzt 50.000 Adspend gehabt. So, wenn man dann mal eine gute trifft, dann ist geil.
Ja, das ist auch, also es gibt schon eine direkte Korrelation zwischen wie viel Engagement holt man sich ab und welche Auktionen gewinnt man. Also je mehr Interaktion unten drunter ist und sich eigentlich eine Ad mehr in so in das native Instagram einbindet, umso mehr incentiviert ist natürlich auch die Plattform, euch bessere Placements auszuspielen. Und deswegen, ich finde auch immer, klassisches Everything-Ad-Thema, Humor, Education und Storytelling, all die Sachen alle in eine Ad reinklauen und dann laufen die halt auch mal gut und gerne irgendwie ein Jahr, eineinhalb durch. Ja. Und wenn man dann auch noch ein paar kreative Köpfe auf der anderen Seite der Leitung hat, wenn man eine Call sitzt und zusammen geile Copies schreibt, dann funktioniert das halt gut, ja. Macht auch viel mit Charlotte inzwischen zusammen, gell? Charlotte erzählt mir auch immer, dass sie es total feiert mit euch und dass sie deine neue Frisur fürchterlich findet, ja.
Also der Call mit Charlotte bringt auch super viel immer. Vor allen Dingen schicke ich da jetzt unsere Mitarbeitenden hin, dass die da auch reingehen immer und ich glaube, das ist geil.
Hat der Institut schon beantragt eigentlich? Förderung, Lohnkostenerstattung?
Ich habe heute beim Amt angerufen, aber die hat mich weitergeleitet und die andere ist nicht rangegangen. Ja. Also sind wir dran.
Kölner, die Kölner. Kriegen wir schon noch hin. Ja.
Das wäre nice.
Das geil. Ja, das sind halt mal schnell irgendwie, also je nachdem, was ihr Arbeitgeber brutto vereinbart habt, nochmal ein extremes Incentive für Mitarbeiter A, weil natürlich die Weiterbildung gefördert wird und B, weil ihr irgendwie knapp 50% des Arbeitgeber-Brutto-Bruttos irgendwie bekommt. Also ist schon sehr geil. Und dann können wir weiter rumblödeln und eure Mitarbeiter fokussiert in Weiterbildung machen. Das ist praktisch.
Ja. Ja, und auch, also jetzt schon ohne die Weiterbildung habe ich dann einfach deinen Videokurs gegeben. Dann sprechen wir immer nochmal nach jedem Blog einmal über die Videos und dann gebe ich nochmal meinen Senf dazu und dann passiert das jetzt schon, die Weiterbildung durch deinen Videokurs. Also schon geil.
Es war ja schon auch damals fix integriert, die Mitarbeiterausbildung. Das inzwischen laufen da sogar richtig Mitarbeiter-Onboardings. Könnt ihr euch übrigens bei Niklas melden, dass die Person nochmal abgeholt wird, auch die Mitarbeiter-Checklisten ausgearbeitet werden und die Leute auch an die Hand genommen werden. Wir splitten übrigens jetzt auch zwischen Operations und Management. Also ihr könnt, falls ein Institut nicht klappt, geht es auch tatsächlich inzwischen so. Ihr kennt ja das Spiel. Aber das ist schon richtig geil. Also aber ist so im Institut nochmal ein anderes Momentum. Wir merken das richtig krass. Wenn Mitarbeiter unter Mitarbeitern sind, ist nochmal ein bisschen eine andere Community, als wenn Mitarbeiter mit lauter Geschäftsführern sind. Weil es halt, ist wie mit WG-Kumpel und Unternehmerkumpel, einfach ein bisschen andere Themen, die man sonst so auf dem Tisch hat und irgendwie auch ja sehr große Summen, um die es irgendwie die ganze Zeit geht. Das ist, wenn man dann irgendwie frisch vielleicht in eine E-Commerce-Brand einsteigt und dann guckt mal ein Video von Nico oder ist irgendwo im Live-Call bei uns drinnen, dann wahrscheinlich auch ein bisschen shocking für den ersten Moment. Ja. Also man ist hart im Nehmen, dann ist auch kein Problem. Aber ja, ihr macht das auf jeden Fall sehr gut. Ja, geil. Cool. Und was waren sonst so, also zwei, drei wichtige Learnings angenommen, es guckt eine junge E-Commerce-Brand zu, was würdet ihr sagen, was sind so eure Key-Themen, wo ihr sagt, die gibt ihr jemand anderen mit, der auch so durchstarten möchte wie ihr?
Du brauchst ein gutes Produkt, also du brauchst einen sehr guten Product-Market-Fit. Du darfst einen zweiten Tipp machen.
Ich glaube, jungen Menschen, also auch dieses, aber das ist eigentlich für jeden, also so, dass man guckt, dass man seine Fixkosten möglichst gering hält, dass man halt da viel zu vielen irgendwie Sachen Nein sagt und guckt, wie kann ich am schnellsten meinen Umsatz anheben mit dem geringsten Aufwand, so, das immer beibehalten und wie kann ich, wenn ich Fixkosten aufbaue, wie kann ich gucken oder vor allen Dingen, wie kann ich nur Fixkosten aufbauen, die mir Umsatz bringen, so, oder möglichst umsatznah sind. Weil da kann man sich schon schnell verzetteln. Ja, und für junge Menschen so, ja, besonders für junge Menschen vielleicht, dass man halt, dass es sich lohnt, irgendwie mit 20 oder um die 20 zu gründen, weil du kannst anfangen mit 1200 Euro Nettogehalt, oder 1000 Euro Nettogehalt dir auszuzahlen. So, damit kommst du schon irgendwie über die Runden, wenn du noch ein bisschen Kindergeld damals bekommen hast. Und dann hast du nichts zu verlieren, so. zur Not gehst du, oder auch sagen wir uns auch immer, zur Not, wenn es in 3 Jahren an die Wand fährt, sind wir halt Mitte 20, gehen wir nochmal 2, 3 Jahre studieren. Ist auch okay.
Ich glaube, ihr müsstet nicht mal studieren mit eurem Skillset. Ich glaube, ihr könntet locker irgendwo, könnt ihr reingehen, chilliges, sechsstelliges Gehalt, irgendwo als, keine Ahnung, Head of Performance Marketing oder so, ab die Post.
Ja, okay. Ja, das wäre natürlich auch schön. Aber genau, dass man einfach als junger Mensch schon gut anfangen kann und sogar krasse Vorteile hat, auch wenn man irgendwie viel, noch, keine Ahnung, noch viel technikaffiner ist und was sich schnell Dinge beibringen kann und nichts zu verlieren hat. Also war ich top Position.
Und ich glaube, was ich noch in den letzten Monaten so ein bisschen gemerkt habe, dass so man sich seine Realität und seine Welt so ein bisschen bauen kann, wie man will. Wenn Leute einem irgendwas an den Kopf schneiden und sagen, ja, das ist so und so, das kostet so und so viel, das muss so und so gemacht werden, dass man so da schon so seine Bausteine schieben kann, wie man es gerne haben möchte. Und überall irgendwie noch was rauszuholen ist.
Naja, das ist geil. Ja. Ja, das haben wir wirklich in den letzten Monaten bemerkt, so wie wir.
Ja, bei uns waren es vor allem Preisverhandlungen, ja. Bei irgendwie Suppliern und so nochmal Margen verbessern, so wo man so gedacht hat, ja, das ist so. Dann nochmal gemerkt hat, wie viel überall noch drin ist, was man noch rausholen kann. Und das kann man eigentlich auf jeden Bereich so ein bisschen übertragen.
Ja, ja, Negotiations sind so wichtig. Also Moritz sagt das auch immer, dass ja irgendwie so eine knappe Grenze immer zwischen Manipulation und Negotiation und Verhandlung. Und das ist ein unfassbar wichtigerer Skill als Unternehmer oder Unternehmerin, dass man in der Lage ist, die Person, die einem gegenüber sitzt, gut zu verstehen, entsprechend in die Verhandlung zu gehen, natürlich jetzt niemanden irgendwie negativ zu beeinflussen, aber ihr seid einfach smart in der Art und Weise, wie ihr versucht, eure Bottlenecks zu lösen. Auch das, was du gesagt hast, Leander, ist ja super, super kriegsentscheidend, weil ihr seid die ganze Zeit mit einem super niedrigen Fixkostenanteil gewachsen. Ihr seid so bescheiden, sagt, hey, ihr geht jetzt mal 2, 3 Jahre den Weg oder länger bis jetzt mit einem kleinen Gehalt, zahlt eurem Team gute Gehälter, habt einfach am Ende dieses Bootstrapping-Mindset drinnen. Das sind lauter solche Themen, die kommen ja nicht, wenn man sich nicht kritisch sich selbst und seine Umstände kontinuierlich hinterfragt. So. Und das auch nicht als Gott gegeben nimmt, was so seine Umstände, seine externen Einflüsse sind. Es gibt so viele Leute, wir haben das erst vorhin auch bei uns mit den Jungs gehabt, Leute, die nicht so entscheidungsfreudig sind, schieben die Gründe, weswegen sie keine Entscheidung treffen, super gerne auf irgendwelche externen Umstände. Irgendwie sagen, ja, wegen dem kann ich das nicht und so weiter. Und am Ende ist man ja immer die eigene Ursache seiner Umstände. Und das ist normalerweise etwas, also ich kenne super viele Leute, die mit Mitte 30 nicht Ownership über ihre eigenen Themen übernehmen und Verantwortung. Und das macht dir natürlich in dem Fall schon echt geil. Und ja, sind coole Learnings an der Stelle. Also kann ich auch nur unterschreiben tatsächlich. Ja. Und
ja, vielleicht, ja. Also noch 2 Sachen dazu. Also erstmal muss ich sagen, Karl und ich haben auch in vielen Sachen auch sehr, sehr viel Glück gehabt. So allein, wie wir irgendwie aufgewachsen sind und wie wir irgendwie schon, ja keine Ahnung, von Anfang an halt die Möglichkeiten haben, wo unsere Eltern uns nicht reingeredet haben und wie wir irgendwie keine Probleme in der Schule hatten, parallel und das irgendwie parallel anfangen mussten, anfangen konnten. Also, dass wir erstmal auch Glück haben und auch manche Leute zu treffen, dass wir da auch sehr, sehr viel Glück hatten, was uns super viel Geld gespart hat.
Immer Leute, die uns sehr wohlwollend gegenüber waren, die uns beraten haben oder immer noch beraten, andere Unternehmer.
Ja. Und ich glaube vor allen Dingen, das mit dem Thema Verhandlungen, das haben wir in den letzten Monaten festgestellt, wie krass, wie viel Geld man da auf der Strecke lassen kann und wie viel Geld man sich dann noch holen kann. Einfach, weil man ein bisschen schlauer verhandelt und einfach, indem man Gespräche, wo man weiß, das wird auf eine Verhandlung rauslaufen, länger vorbereitet und sich immer Gedanken macht, was könnte der andere denken, wie könnte das Gespräch ablaufen, was kann ich mir holen, was ist mein Breakpoint, was wäre beim anderen der Breakpoint und dazwischen ist mein Verhandlungsspielraum und dann kann ich mir versuchen, so nah wie möglich an seinem Breakpoint ranzukommen, ohne dass ich mir das verspaße mit dem. Aber da kann man
vor allem diese Vorbereitung, also wir haben jemanden, der uns da berät schon seit 1,5 Jahren, so ein bisschen mentormäßig, so, und der hat uns auch gesagt, ja, wenn die Verhandlung 1 Stunde geht, so meinst du ungefähr, dann musst du dich mindestens 7 Stunden insgesamt darauf vorbereiten. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, also nicht so 7 Stunden nur am Schreibtisch sitzen, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann checkt man schon, was er meint, und vor allem, wenn man dann am Ende das Ergebnis sieht und danach einfach denkt, oh geil, hat sich so richtig gefreut.
Na, ja. Mal 30.000 gespart hat oder 40.000.
Da haben sich die 7 Stunden gelohnt, ja. Das ist geil. Da gibt es auch ein sehr geiles Buch, ich habe gerade schon mal geguckt, das Harvard-Konzept. Ist ziemlich nice tatsächlich. Habe ich selber gelesen, habe ich auch dem Bruder meiner besseren Hälfte geschenkt. Also klare Empfehlung. Negotiations sind auch einfach ein krasser Skill. Ja, total wichtig.
Und da ich merke immer, wie viel wir da noch lernen können, aber wie viel Spaß das halt macht so. Weil es da irgendwie so viele Variablen gibt und man da so viel rausholen kann und sich dann auch so richtig freuen kann. Also,
Weil es macht Geld sparen eh Spaß.
Ich meine, deswegen seid ihr gut profitabel in anderen Zeiten. Ich habe so, muss man überlegen. Ich glaube, gestern oder so hat Johannes Klitsch eine Instagram-Story gepostet von, wie war euer April? Ja, und ich meine, why should you do this, wenn sich nicht irgendwie extrem viele Leute in deinem Umfeld darüber beschweren sollten, wie scheiße der April gewesen ist? Also es haben viele gekämpft im April. So, wir haben es an 2, 3 Cases auch gemerkt, dass man ein bisschen rudern musste. Und ihr seid profitabel am Wachsen, habt sauberen Rückenwind, baut ein Team auf, hired, macht die richtigen Dinge im richtigen Moment. Das ist, glaube ich, schon echt eine coole Kiste, die ihr da aufgebaut habt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, euch jetzt von Mittel 7-stellig Richtung 8-stellig noch begleiten zu dürfen mit unserer ganzen Mannschaft hier. Das wird, glaube ich, richtig geil. Dann sind wir schon eine halbe Stunde into it, Jungs. Ich bin soweit durch. Hab, glaube ich, einiges erfahren dürfen und ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Insofern danke ich euch für eure Zeit. Freue mich, dass ihr am Start seid und dass wir weitermachen auf noch viele geile weitere Jahre. Und dann würde ich sagen, Attacke.
Ja. Hat auch Spaß gemacht. Freue mich auch, dich wiederzusehen.
Cool, bis dann.
Sehr gut. Ciao, ciao.